Wahnsinn. Wir haben die technischen Probleme gelöst, ja, und sind bereit für eine neue Folge 4 zu 3 EM Spezial. Jetzt geht's los.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick, der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein, es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon!
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da sind wir wieder, 4 zu 3. Das Euro-Spezial, der Podcast von Magenta TV und Magenta Sport. Wir sind Tag 1 nach dem Einzug ins Europameisterschaftsviertelfinale und freuen uns, dass die Herzo-Base wieder da ist mit den beiden Europameistern der Herzen. Ich grüße Jannik Bakic und Thomas Paul Wagner.
Wir
Servus.
grüßen zurück aus dem schönen Fränkischen. Hier wird das R gerollt.
Hallo, schöne Grüße.
Und wir begrüßen heute einen, der das Nationaltrikot nicht nur zum Public Viewing mal übergestrichen hat, sondern er hat wirklich damit gespielt und das richtig gut, hat der Bundesliga seinen Stempel aufgedrückt und ist bei Magenta TV unser Experte. Herzlich willkommen, Tim Borowski.
Ja, Mahlzeit zusammen, grüßt
Und
euch.
ich habe das Gefühl, die Stimmung ist richtig gut. Wir greifen natürlich erstmal alles ab, aus dem Stadion bis zur Rückreise nach Herzogenaurach und fragen natürlich die Herzobase: Sind wir alle völlig losgelöst?
Also wenn ich jetzt mal über die Leistung spreche, ich möchte jetzt hier überhaupt kein Wasser in irgendwelche Weingläser reinkippen. Aber insgesamt, wenn ich so das ganze Turnier sehe und diese vier Spiele und auch die Qualität der Gegner, die mit der Schweiz und Dänemark natürlich ein bisschen anders war als in den ersten beiden Spielen, dann glaube ich auf der einen Seite, dass mit der Unterstützung des Heimpublikums du auch in einem Spiel Spanien schlagen kannst, also dass du auch weit kommen kannst. Tim kommt ja noch aus einer Zeit, wo alles andere als Halbfinale nicht verhandelbar war. Aber auf der anderen Seite habe ich gestern auch viele Sachen gesehen, die mir schon ein bisschen Sorgen machen. Und ich glaube, ein 0:1 gestern, da weiß ich nicht, ob wir das gedreht hätten. Also ich bin frei von Euphorie, finde, dass gestern das ein ganz tolles, intensives K.O.-Spiel war, aber wo wir wirklich auch wahnsinnig viel Matchglück hatten.
Also ich glaube, Strassi wollte erstmal auf die Soft Skills hinaus. Wie verlief die Abreise? Was gab es noch zu essen? Also das war ja alles anders als an den ersten drei Spieltagen. Die Mannschaft ist geflogen im Gewittersturm, aber Flug war ganz ruhig, das haben wir erfahren. Heute Nacht dann zurückgekommen, ab 3 Uhr dann wieder im Camp. Es gab noch Reps, das haben wir eben auch noch erfahren. Heute Morgen wurde trainiert, Spielersatztraining. Übrigens alle mit auf dem Platz, bis auf die Startelf und Niklas Füllkrug. Aber allen geht es ansonsten gut. Und ansonsten bin ich bei der Analyse auch sehr nah bei Weggy. Vor dem Spiel hieß es ja immer, Kontra K, Erfolg ist kein Glück. Ich glaube, gestern gab es dann schon so ein Stück weit, oder es gab schon ein Stück weit Glück, was wir dann hatten in der einen Phase des Spiels, weil das war ja dann doch schon sehr, sehr kritisch mit dem knappen Abseits und dem Handspiel. Also da war eine große Portion Glück gestern mit dabei.
Tim, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Bist du auch so ein bisschen jemand, der jetzt auf die Euphoriebremse drückt, der das Ganze ein bisschen gedrosselt sieht, oder ist bei dir Emotion pur?
Naja, Emotionen pur würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Ich sehe es nicht ganz so kritisch vielleicht. Ich finde, wir sind gut reingekommen. Also in den ersten 20, 25 Minuten haben wir wirklich einen guten Ball gespielt und dann haben wir so ein bisschen den Dänen ja, Spielanteile geschenkt, gegeben. Bis hin zu der Großchance von Højlund, wo Neuer eben auch da war. Ich glaube, dass wir da tatsächlich ein bisschen Glück hatten in der Phase. Das gehört aber zu solchen Spielen und auch zu solchen Turnieren irgendwie ein Stück weit dazu. Und das war für mich am Ende ein absoluter Arbeitssieg, Mentalitätssieg. Und ich würde sogar noch ausholen, das Unentschieden gegen die Schweiz müsste man jetzt im Nachgang dann auch nochmal völlig anders bewerten. Also für mich auf dem Niveau, gestern auch gegen Italien, sind sie für mich ein klarer Geheimfavorit. Und deswegen war das Unentschieden gegen die Schweiz ein sehr gutes Ergebnis. Wahrscheinlich auch der schwerste Gegner bisher. Und gegen die Dänen war es einfach eklig, weil im Grunde konntest du nur verlieren. Vorher war klar, die Dänen sind schlagbar, sie sind nicht so gut, sie sind nicht so gut in Form, sie haben wenig kreative Momente gehabt. Und mit der Regenpause und dem, was noch drumherum war, war das eigentlich so ein richtiges Mentalitätsmonstersieg, würde ich das mal beschreiben.
Also da ich ja hier nicht für Gossip zuständig bin, wie Jannik Bakic, der hier mit Uhrzeiten und Mahlzeiten und Ankommen im Camp da ist. Tim, du hast natürlich vollkommen recht, das war eine sehr starke Anfangsphase, wahrscheinlich sogar die beste im Turnier. Aber die Dänen haben sich richtig in dieses Spiel irgendwie reingearbeitet, haben nach und nach den Respekt abgelegt, natürlich auch vor der Kulisse. Sie haben ja vorher auch, die Kollegen haben ja alle immer gefragt, warum sind eigentlich so wenig Dänen im Stadion? Also da muss man nochmal nachrecherchieren, was da mit der Kartenvergabe schiefgegangen ist, weil die Dänen, die da waren, haben ja eine überragende Stimmung auch ihrerseits gemacht. Ich finde nur, dass wir zweimal das, was wir die ganze Zeit loben, ja, wir haben gegen Schottland was losgetreten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, das war ja auch deine Position früher im Mittelfeld. Ich finde, in den letzten beiden Spielen hat man Toni Kroos vom Gegner gut aus dem Spiel rausgenommen. Und wenn du aber Toni Kroos natürlich drin hast, raubst du ja auch Gündogan die ein oder andere Stärke. Und das zusammen ist jetzt, also wir waren relativ lahmgelegt im Zentrum, hatte ich das Gefühl. Und da ist uns noch nicht richtig was eingefallen, außer gestern für mich mit Abstand der beste Offensivspieler auf dem Platz, Havertz, der eine phänomenale Leistung geboten hat.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich habe das, glaube ich, gestern auch in dem Taktikkanal gesagt, auf Magenta, dass die Spielanlage natürlich sehr, sehr ausgeprägt durchs Zentrum war und das kam den Dänen natürlich entgegen. Sobald wir dann über die Halbspur, nennt man das ja heute, oder über den Flügel komplett gekommen sind, sind wir relativ gefährlich gewesen und diese Anpassung plus dann natürlich auch diesen Sensationsball von Schlotterbeck, über den wir ja wahrscheinlich auch nochmal sprechen werden, hat uns einfach auch dann zum Sieg verholfen. Aber klar, Toni weiß, welche Räume er besetzen muss, wie er angespielt werden kann, wo er sich den Ball abholt oder wo er ihn auch zu 99% dann eben auch reinspielt oder welche Linien er auch überspielt. Dass der Gegner sich dem natürlich anpasst, ist klar. Und trotzdem, finde ich, gehören auch solche Spiele zu einem Turnier dazu, wo du eben nicht diese komplette Euphorie wie gegen die Schotten, die übrigens an dem Tag, ich weiß nicht, ob die da in der Bolognese irgendwas drin hatten oder so, die waren ja völlig raus. Also die waren ja gar nicht im Stadion gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das Spiel, aber wahrscheinlich schon. Das ist auch kein Vergleich. Aber ich fand trotzdem auch das Spiel gestern, auch wenn es nur marginal eine Euphorie entwickelt hat oder weiter fortgesetzt hat, ich würde es trotzdem mitnehmen und natürlich kommen jetzt ganz andere Gegner auch nochmal.
Man sieht schon auch im Podcast Tim Borowski wie eins als Spieler. Er lässt die anderen glänzen, er gibt herrliche Vorlagen und dann nehmen wir doch die eine auf, die Personalien und zäumen das Pferd mal dann auch von vorne auf sozusagen. Die Startaufstellung mit drei Veränderungen. Eine musste ja sein mit Schlotterbeck. Über die Personalie gilt es natürlich zu sprechen. Dann hat sich Julian Nagelsmann aber auch für Raum entschieden, anstatt Mittelstädt, und Sané hat gespielt. Dafür wird's auf der Bank. Wenn wir jetzt mal diese drei Spieler rausnehmen, vielleicht erstmal die Frage an dich, Tim. Welche Maßnahme hat gefruchtet und wo würdest du sagen, war es vielleicht ein Fehler im Nachhinein, auf den zu setzen?
Naja, ich glaube, der erste Move mit Schlotterbeck war ja schon im Spiel davor gegen die Schweiz, finde ich super, vom Trainerteam da schon zu reagieren. Okay, wir sehen Tah gelb gesperrt fürs kommende Spiel, fürs Achtelfinale. Wir geben Schlotterbeck schon mal 30, 35 Minuten Spielzeit. Überragend von der Idee her. Also da auch so schnell drüber nachzudenken, sensationell. Deswegen war der Wechsel eh klar. Mittelstädt war ich tatsächlich überrascht, dass er ihn rausnimmt, gerade auf so einer Position, wenn der nicht utopisch schwach spielt, nimmt man auf solchen Positionen eigentlich keine Spieler raus, aber David Raum ist halt reingekommen, bereitet das Tor vor für Füllkrug und ja, also im Spiel davor und ich finde, dass er dann eben auch mit gerade seinem perfekten Flankenspiel eben Gold wert ist, also kann man weiß ich auch nicht, diskutieren. Auf jeden Fall, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht tatsächlich, aber am Ende hat auch Raum ein gutes Spiel gemacht. Sané war ich ehrlich gesagt überrascht. Also die Idee dahinter, die Intention mit seinem Speed, die Tiefe anzulaufen und mögliche Kontersituationen, die relativ wenig sind gegen Dänemark, aber auch da super auszuspielen. Okay, super Argumente. Ich hätte mich tatsächlich für Wirtz entschieden, weil er eben der Spieler ist, der sich im Zwischenraum super anbietet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in der Vorrunde mit dem vertikalen Ball, mit dem Außenriss, den er da reinspielt. Also solche Momente gegen denen, die dann doch teilweise auch mal tief stehen und als Block stehen, hätte ich mir schon ehrlicherweise gewünscht. Und was bei Wirtz halt auch noch hinzukommt, ist, gerade in solchen Spielen, er ist halt auch einer, der sich nicht zu schade ist, auch mal Räume frei zu machen, frei zu laufen für andere Mitspieler. Und das hätte ich mir gestern tatsächlich mehr gewünscht.
Also ich glaube, für Sané war es gestern ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Der musste sich gestern zeigen, ob er das jetzt gemacht hat oder nicht. Lass ich mal dahingestellt, weil er hatte schon viele Aktionen, auch von Anfang an direkt. Er hat versucht, die Tiefe zu belaufen, wie du gesagt hast, Tim. Aber da ist immer noch so ein Tick Eigensinnigkeit mit dabei, was er, glaube ich, auch, was zu seinem Spiel gehört, aber was er irgendwie nicht richtig rausbekommt, das ist mir nur so aufgefallen. Ich bin ganz großer Fan von David Raum, ist für mich einer der Gewinner und ich habe eigentlich auch mit ihm gerechnet, weil der eben dem deutschen Spiel so eine Art, so eine Gradlinigkeit irgendwie vermittelt. Er hatte gestern auch wieder so eine Flanke, ich glaube, das war der Kopfball von Havertz aus 5 Metern, die war gefühlt exakt wie das Tor gegen die Schweiz, wo er den Ball vor der Flanke nochmal so leicht antippt und das hatte Niklas Füllkrug die Woche auch nochmal betont, das ist auch so eine Aktion, die dem Stürmer total hilft, weil dadurch die Kette hinten nochmal tiefer fällt. Und das ist so ein Spielstil, den halt David Raum mitbringt, diese Gradlinigkeit, diese Nuancen. Und deswegen bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, dass der auch jetzt gegen vermeintlich Spanien, wir wissen es ja noch nicht, aber darauf wird es ja hinauslaufen, dass er gegen Spanien spielen wird. Und dann wird es natürlich zu diesem ganz großen Duell kommen mit Lamine Jamal. Das wird natürlich dann für ihn eine super Herausforderung.
Es ist so viel Richtiges schon gesagt worden, deshalb möchte ich mich kurz fassen auf der Position. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er Wirtz schont, das habe ich schon gedacht und ich finde, nach seiner Einwechslung kam er mir gestern frischer vor, er wirkte müde zuletzt, was ja kein Wunder ist nach so einer Saison. Ich dachte allerdings, er spielt mit Havertz und Füllkrug. Sané, ich finde, der hat so unfassbare Anlagen, aber irgendwie kriegt er sie im Moment nicht so auf die Wiese. Deshalb kann man beim nächsten Mal vielleicht nochmal über das von mir angesprochene Modell nachdenken. Schlotterbeck, muss ich sagen, hat mir imponiert. Wenn du in der Nationalmannschaft bisher echt eher viele negative Erlebnisse hast, wie zum Beispiel auch beim Japan-Spiel bei der WM, kommt rein, fordert jeden Ball, bekommt erst ein Tor abgepfiffen. Also das ist schon ein Spieler, der vor Selbstvertrauen platzt. Leider hat er auch wieder eine Schlotterbeck-Szene kurz vor der Halbzeit gehabt, wo er einfach den Ball vergisst. Ich glaube, er wird da wieder bringen, aber Schlotterbeck hat gezeigt, dass er dem Ganzen gewachsen ist. Und ich bin auch in dem Turnier klar für Raum. Ich finde, Mittelstädt hat es solide gemacht, aber er hat diesen Lauf aus Stuttgart gar nicht mitnehmen können. Nach vorne war das sehr, sehr wenig in den ersten beiden Spielen. Ich finde, Raum hat geliefert. Und da möchte ich dann jetzt auch Sport mit Gossip einmal verbinden. Wenn ich die Posts von Frau Mittelstädt oder der Freundin von Maxi Mittelstädt lese, dann muss ich mir wirklich an den Kopf fassen und frage mich wirklich, was geht in diesen Köpfen vor? Der Mann hat 5 Länderspiele und die Frau hat nichts anderes zu tun, als auf ihren Kanälen Rückennummern zu posten und eine ganze Stadt zu beleidigen. Also da fällt mir nichts mehr drauf ein. Wahrscheinlich muss Maxi Mittelstädt im Moment mehr Porzellankitten mit Beleidigungen im Internet und seine Frau runterbringen. Ich verstehe es einfach nicht. Tut mir wirklich leid.
Das vielleicht zur Einordnung, das hat sicherlich nicht jeder mitbekommen. Nicht jeder ist so Social Media affin wie Thomas Wagner. Die Frau von Maxi Mittelstädt hat sich unflätig geäußert über das Ruhrgebiet, insbesondere über Dortmund. Das ist natürlich gerade bei denen, die dort leben, nicht gut angekommen und man kann auch verstehen, woher auf einmal die sich sowas rausnimmt, keine Ahnung. Aber du hast recht, vielleicht muss sich der Maxi da jetzt gerade mit anderen Baustellen beschäftigen. Wir beschäftigen uns natürlich nur mit Sport. Sportlichen Baustellen. Und da kommt natürlich jetzt die Frage, Tim. Jonathan Tah kommt zurück nach Sperre. Schlotterbeck hat es gut gemacht, das haben wir alle gesehen. Setzt der Tah wieder ein und Schlotterbeck auf die Bank oder gäbe es sogar irgendwo eine Welt, in der alle drei IVs spielen gegen Spanien oder Georgien?
Puh, das ist ein guter Ansatz, Strassi. Habe ich nicht von dir erwartet, tatsächlich. Also, ja, muss man ja so weit denken tatsächlich. Also ich würde spontan sagen, er bringt Tah definitiv, wenn er mit einer Viererkette weiterspielt. Vielleicht hat er ja auch die Idee, auf Dreierkette komplett umzustellen. um sich da vielleicht systemtechnisch anzupassen. Und dann spielt Schlotterbeck vielleicht doch eine Rolle von Anfang an. Und wie wir es eben schon analysiert haben, Schlotterbeck, also mega, also mehr Druck geht ja gar nicht eigentlich. Spielt zu Hause, willst dich beweisen, hast keine gute Nationalhistorie, sagt er ja auch selbst so ein bisschen gehabt, so ein bisschen Probleme gehabt in den Einsätzen. Und der Junge spielt da eine Sensationsleistung ab, plus dem Assist. Also ich glaube, wenn er bei einer Viererkette bleibt, und davon gehe ich aus, kommt da rein, Schlotterbeck wieder raus. Und wenn er systematisch über irgendwas nachdenkt, könnte Schlotterbeck tatsächlich auch für die Anfangsformation ein Thema werden. Aber nur dann.
Jetzt zuckt man da natürlich zusammen, wenn man denkt, irgendwie einen neuen taktischen Kniff gegen Spanien aller Voraussicht nach, Veggi. Du hast ja gerade schon ganz klar gesagt, Tarek zurück. Jetzt so ein bisschen auch mit dem Input von Tim Borowski. Bleibst du dabei oder glaubst du, dass sich Nagelsmann da wirklich vielleicht was einfallen lässt?
Ich bin noch nicht so im Taktikfeed bei den Spanier unterwegs gewesen. Ich habe den Eindruck, ich habe natürlich die Spiele gesehen und habe den Eindruck, Tim, korrigier mich bitte, sie spielen doch ein bisschen zielstrebiger als zu ihrer großen Zeit zwischen 8 und 12, wo sie den Gegner einfach mürbe gespielt haben mit Tiki-Taka in Vollendung. Das geht jetzt schon deutlich zielstrebiger nach vorne. Natürlich hast du auch immer die Möglichkeit, mit einer Dreierkette zu agieren, aber da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, er steht ja eigentlich schon auf totale Konstanz und auf Abläufe. Ich würde vermuten, er bleibt bei der Viererkette. Und es ist ja immer die Frage, gestern haben viele bei den Dänen gesagt, Füllkrug passt gut dagegen, weil du hinten diese drei Riesenfichten stehen hast. Du kannst aber natürlich auch sagen, Havertz ist der viel beweglichere, der kann die Schwächen der Dänen ausnutzen. Das wäre jetzt dann umgekehrt wieder die Frage. Antwortest du auf die spanischen Wunderfußballer mit Gündogan, mit Kroos, mit Havertz, bringst vielleicht Wirtz auch noch zurück, also alle, die Fußball spielen, oder sagst du, nee, wir versuchen die anders zu bespielen mit Wucht, bringst du vielleicht einen Füllkrug? Und wenn du zum Beispiel mehr auf Wucht setzt, kannst du natürlich auch drei Innenverteidiger bringen. Ich würde trotzdem ganz stark davon ausgehen, dass der Bundestrainer bei einer Viererkette bleibt, Tat zurückkommt und es eigentlich nur noch um diese Positionen geht. Spielt Füllkrug, spielt Sané oder spielt Wirtz?
Ich bringe mal was
hier in die Runde. Gestern,
also. Entschuldigung, Schassi. Ich würde mal bitte was in die Runde reinwerfen. Vom Gedanken her gegen Spanien wäre ideal vorne für mich die Besetzung Füllkrug, Havertz, Havertz auf 10. Und dann ziehen wir Gündogan eben über die vielleicht linke Seite vermeintlich und lassen ihn dann, weil er ja ein schlauer Spieler ist, mal so ein bisschen ins Zentrum reinkommen. Und Havertz und Füllkrug, die würden sich sehr, sehr gut ergänzen. Das glaube ich, gegenläufig arbeiten im Zwischenraum. Havertz, der auch mal Tiefenläufe ansetzt, Füllkrug als Wandspieler. Ich glaube, das würde den Spaniern richtig wehtun.
Darf ich da noch eine Frage an Tim stellen, Strassi, wenn ich einmal ganz kurz reinbreche in deine Aufgabe? Wenn ich mich erinnere, ich habe ja Tim Borowski auch gesehen, ich habe ihn interviewt, ich habe sogar mal Tischkicker gegen ihn spielen dürfen. Und Tim hat ja eine wunderbare Karriere hingelegt, unter anderem WM-Dritter, Vize-Europameister. Tim, und ich kann mich daran erinnern, wenn man früher dir mal etwas wollte, Kritisches, dann hat sich manchmal etwas entzündet an deiner Art, wie du gelaufen bist. Sehr majestätisch auf dem Platz und du bist meiner Meinung nach da manchmal auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen zu Unrecht kritisiert worden. Wie siehst du die Person Havertz und das, was über ihn diskutiert wird? Also ich fand ihn nicht gut gegen Ungarn, das gebe ich zu, aber ich fand ihn gestern überragend, auch oft, was man gar nicht sieht. Der ist so robust geworden in der Champion, in der Premier League. Der geht in Kopfbälle rein. Der gewinnt Zweikämpfe. Diese Ballmitnahme Anfang der zweiten Hälfte, wo er dann allein aufs Tor läuft, das ist absolute Weltklasse. Du kannst mit ihm kombinieren. Er ist nervenstark. Er kreiert Torchancen. Also ich kann diese Diskussion um Havertz in Deutschland nicht nachvollziehen. Tut mir leid.
Nee, er hat wirklich kein gutes Standing. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, wir haben ja noch die Erinnerung an Leverkusen. Das ist ja zwar auch schon ein paar Jahre her. Was für ein überragender Zocker. Und das hat sich ja nicht verändert. Nur die Position hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber er ist erwachsener geworden und wie du es gesagt hast, so ein bisschen auch unterm Radar, weil er eben auch ja nicht im Fokus, sondern drumherum einfach auch Laufwege, intelligente Pässe spielt, torgefährlich ist. Also mir kommt das tatsächlich auch manchmal ein bisschen respektlos vor, ihm gegenüber tatsächlich.
Ich fand es auch sehr, sehr mutig von der Bild, auch irgendwie da so ein Voting abzugeben. Wen wollt ihr lieber in der Startelf haben, Füllkrug oder Havertz? Also das Spiel gestern hat es, glaube ich, gezeigt, dass Havertz für unser Spiel, wenn wir es dann aufziehen, das Spielerische so wichtig ist, weil er halt immer wieder diese tiefen Läufe anbietet. Und hätten wir das mit Füllkrug vorne gehabt, dann wäre das sicherlich auch irgendwie gegangen, aber es hätte nicht so diese Reife gehabt, wie es Havertz hatte. Und deswegen sage ich auch ganz klar, Havertz muss auch wieder gegen Spanien spielen oder gegen Georgien eben. Aber Havertz ist halt einer, Fülle ist einer fürs Volk und Havertz einer fürs spielerische Herz.
Wahnsinn, Yannick Bakic hat sich in Herzogenaurach auch in die Weltklasse entwickelt.
Frage noch an euch beide, an den Kommentator Strassi, an den ehemaligen Nationalspieler Tim. Ich habe ja gestern aufmerksam das auch verfolgt, was Patrick Ittrich uns erzählt hat und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe es auch eben von Lutz Wagner gelesen. Ich bin schon der Meinung, wenn es abseits ist, dann ist es abseits und wenn es nur ein Millimeter ist. Also ich finde, für den dänischen Abwehrspieler ist das ja das Grauenhafteste, was es gibt. Der hätte in 300 Jahren in jedem Geschichtsbuch Dänemark drin gestanden und ist jetzt gefühlt die ärmste Sau überhaupt bei diesem ganzen Turnier. Aber trotzdem, bei allen Regeln, das ist für mich kein Elfmeter. Ich weiß, mir werden jetzt wieder alle sagen, ja, der Arm ist so ein bisschen hochgestreift. Das hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun. Das ist doch eine ganz normale Bewegung, wie der sich so wegdreht. Und wenn ich Schiedsrichter bin, natürlich kriegt er die Aufmerksamkeit oder hat irgendwas gepiept. Das ist klar. Und er macht auch für die UEFA oder FIFA-Regeln jetzt nichts falsch, wenn er diesen Elfmeter gibt. Aber wenn ich mich als Schiedsrichter mal in diese Situation reinversetze, ich habe den Dänen gerade was abgepfiffen, wo wahrscheinlich der Fußnagel nicht geschnitten war. Und dann bewerte ich diese Szene als Elfmeter. Tut mir leid, das ist nicht mehr mein Fußball. Ich habe mich gestern so darüber geärgert, weil ich möchte natürlich auch, dass Deutschland Europameister wird. Und ich möchte auch, dass sie die Dänen schlagen. Aber ich möchte, dass wir anders dieses Spiel gewinnen. Ich meine, da kann ja keiner was von den Deutschen dafür. Nicht falsch verstehen. Aber das ist für mich der Untergang des Fußballs. Tut mir leid.
Ja. Also, ich muss da ganz kurz mal dann direkt drauf antworten. Heizdüse Wagner, dem ich wirklich im Prinzip alles unterschreibe, nur dann am Anfang hast du gesagt, regeltechnisch wäre das für mich dann kein Elfmeter, aber es ist ja regeltechnisch ein Elfmeter, es ist emotional, ist das für mich auch kein Elfmeter, also wir entfernen uns ja dann von dem, was der Fußball mal sein sollte, nämlich so ein Sport, wo Tore fallen, ja, und wo jeder Dinge nachvollziehen kann, ist das jetzt Hand oder nicht, macht er das absichtlich oder nicht, regeltechnisch haben wir mittlerweile gelernt, ist das Elfmeter, aber ich bin ganz klar bei dir, dass wenn er das nicht gibt, ist es besser für uns, die den Fußball lieben. Und bei dem Abseits-Ding ist es so, das war ja immer schon so, auch knappes Abseits ist Abseits. Auch wenn sich der Trainer da zu Recht irgendwie echauffiert, kann ich auch nachvollziehen. Ich würde ja eher fragen, was war das mit dem abgepfiffenen 1-0? Weil das war für mich von Kimmich jetzt nicht wirklich ein Foul, wo man sagen muss, da pfeife ich jetzt das Tor weg.
Im Basketball würde man sagen, hat er super den Block gestellt. Also das im Basketball wäre es durchgegangen. Da hätte ich jetzt auch eher gedacht, und wir sprechen ja auch viel in den letzten Tagen über Mats Buttgereit, vor allem auch im Hinblick auf dieses Spiel jetzt gestern, dänischer Standardtrainer. Also der hat sich auch schon auf der Bank gefreut wie ein Schnitzel, dass der Ball dann da mal reingeht, weil er wurde schon in den letzten Wochen auch kritisiert. Wir hatten gefühlt die meisten Ecken geschossen. Dann geht so eine Standard auch mal auf, und das wäre jetzt auch nochmal wichtig gewesen für die Deutschen, aber unterm Strich waren das schon gute Standards gestern. Aber für mich unterm Strich auch kein Foul da von Kimmich.
Ja, also das Foul von Kimmich verstehe ich auch überhaupt nicht. Also das ist dann musst du normalerweise jede zweite Ecke mittlerweile abpfeifen, weil es wird nur noch mit Blocks gearbeitet. Die sieht man vielleicht manchmal gar nicht so in der Totalen, aber ich finde, man sieht das auch bei, wer war das, Scott Olsen, glaube ich, ne? Im Zweikampf, der lässt sich kurz theatralisch fallen, steht dann wieder auf, weil er sieht, was sich ergibt, und fängt dann an zu meckern. Also die Situation, das war also niemals ein Foul aus meiner Sicht. Die Abseitsposition brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Zum Glück haben wir jetzt technische Hilfsmittel, die aus meiner Sicht zwar einen Ticken spät immer für die Zuschauer reinkommen und das beweisen, dass es eben abseits war, aber sie gibt es, und wenn es abseits ist, dann reicht der verlängerte Fußnagel oder was auch immer. Und und das Handspiel, da bin ich auch so zwiegespalten. Wir saßen heute Morgen nach einer kurzen Nacht, weil man dann ja auch spät ins Bett geht, und dann fängst du an, das zu besprechen, das Thema, und dann diskutiert man, und dann dauert es doch eine Stunde länger, als man eigentlich wollte. Es muss irgendwie eine klarere Lösung her. Aber dass gestern, also wenn ich Spieler gewesen wäre, wenn ich, ich glaube, Andersen war es, ich wäre ausgeflippt. Ich wäre wirklich ausgeflippt. Da muss man echt sagen, die skandinavische Ruhe ist dann doch manchmal auch vom Vorteil.
Apropos ausgeflippt, das sind gestern ja auch zwei andere Teams in verschiedensten Gemütslagen. Gab ja noch ein Achtelfinale. Italien ist raus. Die Schweiz ist im Viertelfinale. Ist das etwas, vor allen Dingen Veggie als großer Freund natürlich der Squadra Azzurra, was du ja erwartet hast fast schon, oder war es für dich eine Überraschung?
Ich habe das Spiel ganz eng erwartet. Tim hat es gerade eben richtig gesagt. Also die Schweiz in der Verfassung, in diesem Baum, das ist, also für mich riecht das alles nach einem Halbfinale Schweiz-Österreich, muss ich sagen, nach meinen Eindrücken. Mir wird's gefallen. Ich habe ja Österreich auf Europameister getippt. Es winkt viel Geld, Strassi. Dann kriegst du auch natürlich ein großes Geschenk von deinem Papi. Also die Schweizer haben das gestern, vor allen Dingen wirft man den Schweizern ja oft vor, dass sie durch eine Vorrunde gut durchkommen und dann in den entscheidenden K.O.-Spielen nicht da ist. Sie haben es vor 3 Jahren bewiesen, im Elfmeterschießen gegen die Franzosen. Sie waren gestern total abgezockt, richtig giftig, also richtig gute Mannschaft. Und zu Italien, ja, eigentlich waren die beiden besten Männer hinten, Donnarumma und Calafiori, der war leider gesperrt, also wie der das Tor gegen die Kroaten eingeleitet hat. Aber wir haben gestern, drei Sachen haben mir gestern ganz augenscheinlich bei den Italienern gefehlt. A, ein guter Stürmer, also Scamacca, der hat einen Körper wie Spartacus, aber da kommt einfach zu wenig. Was hatten die früher Torjäger, die Italiener? Sie haben insgesamt auch nicht mehr diese außergewöhnlichen Spieler. Also wenn du das mit 2-6 vergleichst, wer da alles rumgelaufen ist bei denen, Pirlo, Del Piero, Gattuso, Totti, also wenn du das alleine, Cannavaro, Nesta, wenn du das liest, kriege ich ja schon eine Gänsehaut. Mir fehlt hier außer Barella oder Chiesa, fehlt mir das Außergewöhnliche. Und sie haben sich gestern noch nicht mal richtig dagegen gewehrt. Und das machen italienische Mannschaften natürlich eigentlich immer. Mein Tim weiß, wovon ich rede. Ich war 2-6 im Stadion in Dortmund. Wie die sich gegen den Gastgeber dagegen aufgelehnt haben, das habe ich gestern gar nicht gesehen. Spalletti halte ich nochmal für einen guten Trainer, aber die Italiener hängen in einem tiefen Tal drin, leider.
Schön in die offene Wunde nochmal reingedrückt. Vielen Dank nochmal.
Ja, aber ganz ehrlich, das sage ich nochmal. Ich weiß nicht, Tim, wie du das hast, ob du das Spiel nochmal gesehen hast. Ich meine, du hast ja damals auch eine richtig gute WM gespielt. Das Spiel war ja wahnsinnig ausgeglichen damals in Dortmund. Wir hatten jetzt auch nicht so viele Chancen. Die Italiener auch nicht, aber Lippi hat 2,5 Stürmer noch eingewechselt. Der hatte richtig dicke Eier. Und am Ende würde ich schon sagen, obwohl das natürlich wahrscheinlich für dich die größte Enttäuschung oder eine der größten Enttäuschungen ist, es war ja jetzt kein unverdienter Sieg. Deshalb habe ich es gerade nochmal gesagt, denn da haben sie sich ja auch gegen 60.000 Deutsche aufgelehnt. Und das habe ich gestern gar nicht gesehen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also im Grunde war es 2-6 ihr bestes Spiel gegen uns im Halbfinale. Das muss man so sehen, weil das Turnier in Summe, selbst das Finale später, entweder glücklich oder durchschnittlich gespielt worden ist. Und ich bin da bei dir, diese krasse individuelle Qualität. Du hast Spielernamen genannt, die man noch kennt oder kannte. Die hast du jetzt natürlich nicht. Und wenn der beste Spieler der Italiener Donnarumma ist, dann sagt es, glaube ich, auch relativ viel aus.
Ja, also die Italiener haben einiges zu tun und haben dafür jetzt auch Zeit, denn sie sind raus. Auf uns kommt im Viertelfinale entweder Spanien, wir haben es gesagt, oder Georgien zu. Habt ihr einen Wunsch? Weil Georgien, sage ich mal so, wenn sie auch gegen Spanien weiterkommen, dann ist das jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, wo man sagt, okay, dann haben wir es ein bisschen einfacher.
Also ich hätte schon Bock auf Spanien, muss ich schon sagen. Wir können es zwar nicht beeinflussen, aber auf so ein Duell gegen Spanien am Freitag in Stuttgart, das wird schon geil. Und die Deutschen schlafen ja auch wieder in dem Hotel, wo sie auch 2006 geschlafen haben. Tim, du hast es ja dann erlebt, was da los war bei dem Empfang. Also ich glaube, der Fanmarsch geht auch wieder direkt am Hotel vorbei. Das wird auch schon fett. Also die Deutschen freuen sich drauf.
Ja, ich würde, ich möchte eigentlich auch Spanien als Gegner haben. Also Deutschland-Spanien im Viertelfinale, das ist einfach geil. Ich find's mega, was die Georgier da abziehen. Das ist irre. Die spielen total unorthodox. Und wenn sie es heute gewinnen, dann sei es ihnen auf jeden Fall gegönnt. Ich glaube, dass bei Georgien irgendwann ist dieses Level, glaube ich, nicht mehr zu halten, weil die performen ja gerade auch fast gefühlt alle über. Also ganz toll übrigens, spricht das für mich klar für die Erweiterung der Europameisterschaft. Wir werden irgendwann noch bei 32 Mannschaften sein, dann sind wir wenigstens den unsäglichen Modus los. Aber ich will jetzt dieses Spiel Deutschland gegen Spanien, muss ich schon sagen, weil die Spanier neben Österreich die Mannschaft sind, die mich bisher am meisten überzeugt haben.
Ja, sehe ich genauso. Georgien wäre tatsächlich undankbar. So wie sie es spielen, unkonventionell, unorthodox. Und ja, du willst ja auch bei einer Europameisterschaft, willst du ja auch einen Kracher haben. Und dann kann eigentlich nur das Ziel sein, dass Spanien weiterkommt gegen Georgien und wir dann Viertelfinale gegen Spanien haben.
Und das würde ja die Geschichte auch so rund machen mit Toni Kroos, der seit über 10 Jahren in Spanien spielt und dann da vielleicht sogar nochmal sein Spiel seines Lebens macht.
Und es ist ja dann der Clash der beiden Rekord-Europameister. Es geht um den 4. Euro-Stern. Deutschland gegen Spanien. Dabei 16.30 Uhr Freitag mit Tim Borowski und Christian Straßburger.
Das können wir uns direkt abklippen für die Content Factory. Da können wir direkt einen Trailer schneiden.
Machen wir. Das alles natürlich bei Magenta TV. Und jetzt fragen wir noch unseren Gossip Bakic. Wie sehen denn jetzt die nächsten Tage aus für die deutsche Nationalmannschaft?
Also, die nächsten Tage sehen wie folgt aus. Heute ist nichts mehr. Spielersatztraining wurde schon absolviert. Morgen ist trainingsfrei. Es gibt aber eine PK. Wer da hinkommt, wissen wir noch nicht. Die Familien sind da, werden bis morgen Mittag, glaube ich, bleiben. Und dann steht eine ganz, ganz wichtige Trainingswoche an. Aber ganz wichtig, Dienstag, Exklusivspiel Österreich gegen die Türkei. Man kann auch sagen, Ö gegen Ü, das sogenannte Vokalderby. Den Gag haben wir uns in der Tat aufgeschrieben.
Das passiert übrigens, wenn man 4 Stunden zusammen im Auto sitzt und ich sage, boah, bin ich heiß auf dieses Spiel Ö gegen Ü. Und dann sagt Yannick, das ist ja praktisch ein Vokalderby. Also das war sensationell.
Die Frage ist jetzt, wer war Maren Gilzer vom Glücksrad von euch beiden? In dem Fall passiert
Yannick. Nee, also ihr merkt, die Stimmung ist gut hier im deutschen Camp. Wie kann es auch anders sein? Ja, wir sind morgen wieder am Start und hoffen, dass es so weitergeht für Freitag.
Tim, du bist heute im Stadion, oder? Oder wie sieht deine Expertisewoche aus?
Ja, genau. Ich bin jetzt heute im Stadion. Spanien gegen Georgien. Bin gerade in den finalen Vorbereitungen. Und ehrlich gesagt freue ich mich drauf, weil zwei unterschiedliche Teams, Spanien so durchgerauscht, Georgien haben wir schon beschrieben, wie sie spielen. Trotzdem interessant zu sehen, wie die Spanier darauf reagieren. Und ich glaube, die Stimmung wird auch wieder gigantisch sein. Also vor allem, was die Georgier hier abzaubern in Deutschland, das ist wirklich Gänsehaut pur.
Ja, und falls ihr fragt, ich bin morgen in Düsseldorf.
Das hätte ich jetzt auch noch gemacht. Strassi, wo bist du denn am großen Achtelfinaltag?
Ja, ich bin in Düsseldorf, in der Stadt, wo ich geboren bin in der Tat und auch die ersten 7 Jahre meines Lebens verbracht habe. Und ich werde dort das Achtelfinale Frankreich gegen Belgien kommentieren. Das Ganze dann auch ab 16.30 Uhr bei Magenta TV. Johannes B. Kerner ist auch mit im Stadion. Also es ist ja im Prinzip alles angerichtet. Das sagt man doch so selten im Fußballer, im Kommentator-Sprech.
Ich würde sagen, es ist alles angerichtet für ein Derby der beiden bislang enttäuschenden Mitfavoriten. Ich glaube, morgen geht der Knoten auf. Asterix bei den Belgiern. Wahnsinn. Mit Miraculix und Strassfix. Es ist irre.
Ich hoffe nicht, dass das ein Spiel wird, wo alle sagen, das wird nichts oder das war nichts, sondern lieber Asterix, so wie du es gesagt hast. Ja, Freunde, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei euren Einsätzen beziehungsweise bei euren Tagen in Herzogenaurach. Veggie, wir haben gerade gehört, die Familie ist da. Wen hast du auf dein Hotelzimmer eingeladen?
Ja, meine jüngste Tochter ist mit. Die hat gesagt, ich muss mal raus, Papa. Prüfungsstress, heute Morgen ins Auto eingepackt. Wir sind ja die Rallye-Weltmeister, früher Roel Geisdörfer, Wagner Bakic mittlerweile. Runtergebraust, bisschen mal gezeigt, wo arbeitet der Papa. Gleich Fußball gucken, morgen glüht die Kreditkarte in den diversen Outlets von Herzogenaurach und dann fährt sie wieder zurück.
Das nenne ich doch sensationell. Yannick war ja kurz in Köln, hat Geburtstag gefeiert. Gratulation auch nochmal hier an dieser Stelle. Ja,
Dankeschön.
Yannick Bakic. Und jetzt heißt es wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Er ist,
ja, da musst du irgendwas sagen dazu.
Darf ich das noch sagen? Wir hatten ja letztes Mal über den Bild-Reporter, über die Legende Dennis Broster gesprochen, der ja letzte beim Paddeln den Bundestrainer abgeschossen hat mit Lena Wurzenberger. Und der hat mich letzt ganz vertraut an den Tisch zugewinkt, heißt das, nicht gewunken, und fragt mich dann, du sag mal, was da dein Kollege immer in dieser Tupperdose da drin hat, was ist das denn Besonderes? Also, Yannick wurde hier schon als Halbpromi, als, ich würde sagen, B-Plus-Promi abgeschossen von Dennis Broster mit seinem Zaubermüsli, das er mir eben angeboten hat. Und das, ich kann es nur sagen, schmeckt hervorragend. Vor allen Dingen die Bissfestigkeit der Ananasse hier im Hotel ist hervorragend.
Wir müssen, glaube ich, jetzt mal hier ganz schnell Schluss machen, ansonsten driftet das in eine ganz falsche Richtung ab.
Und das wollen wir natürlich nicht. Herzlichen Dank an Tim Borowski, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Spaß dann gleich im Stadion in Köln. Das wird ein geiles Spiel. Schauen wir uns natürlich an bei Magenta TV. Und wir hören uns dann wieder hoffentlich nach dem erfolgreichen Viertelfinale gegen dann Spanien oder Georgien.
Darf ich noch eins zum Schluss sagen? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Tim, wir haben mal über Michael Ballack, den Capitano, gesprochen. Und dann hast du gesagt, und das fand ich sehr bemerkenswert, ich meine, ihr habt ja auf ähnlichen Positionen gespielt, dass du es immer sehr geil fandest, dass wenn du das Gefühl hattest, die Mannschaft orientiert sich noch in einem Stadion, in einem Hexenkessel, Ballack wollte immer den Ball. Den konntest du immer anspielen, weil der sich von nix in die Hose geschissen hat. Und das habe ich ihm dann mal erzählt, dass du das gesagt hast als einer seiner Generation. Und dann hat er gesagt, ah, der Tim war und ist ein Guter. Also das wollte ich einfach noch mitgeben hier.
Lass dich so stehen, alles klar. Ich dachte, was kommt jetzt noch? Ey?
Dann soll es das gewesen sein. Macht's gut, eine schöne Europameisterschaft euch und natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch. Wir kommen wieder, versprochen. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Servus.
Danke, genießt es. Ciao.
Komm schon. Jetzt ist der Augenblick, der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein, es geht nicht alles von ganz allein.